Vielleicht setzen Sie sich so, dass Sie gut sehen können. Also noch ein bisschen weiter weg vom Mikro, hat man mir gesagt. So besser? Kann man es gut verstehen? Können Sie gut sehen? Ich zeige während des Vortrags immer wieder ein paar Karikaturen. Und so, dass Sie sich nachher auch bequem fühlen. Das ist wichtig, dass Sie sich vielleicht noch ein bisschen drehen oder so. Dass Sie keinen verdrehten Rücken kriegen. Nachher sagen, oh, mein Frauenfrühstück erinnert mich die ganze Zeit an das Frauenfrühstück. Vielleicht noch eine kurze Überschrift. Das habe ich jetzt im Interview noch nicht so gesagt. Ich habe über meinen Büchern und über meinen Vorträgen eine große Überschrift. Und diese Überschrift heißt Verbindung von Glaube und Psychologie. Oder anders ausgedrückt, die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt. Ich entdecke immer wieder Neues, so was Psychologen so Neues entdecken, da sage ich, stimmt schon, aber in der Bibel steht das schon lang so drin, vielleicht mit anderen Worten. Und das finde ich total faszinierend und das gibt es bei, da könnte ich jetzt, egal welches Thema nehmen, ob das das Thema Angst ist oder das Thema Geschwister ist oder das Thema Mütter und Töchter oder das Thema Ehe, Sie finden in der Bibel Hilfestellungen und Wegweisungen für diese Themen, die einfach ganz, ganz konkret und ganz praktisch sind. Und davon bin ich einfach begeistert und das gebe ich gerne weiter. Bin ich jetzt richtig im Abstand zum Mikro oder noch weiter weg? Ist gut so? Okay. Ich finde es schön, dass Sie sich dieses Thema, meine Mutter und ich, Konflikte und Perspektiven ausgesucht haben. Vielleicht wegen Muttertag, ich weiß es nicht. Könnte sein. Es ist ja ein sehr spannendes Thema. Ich werde heute mehr über die Beziehung zur Mutter sprechen als zur Tochter oder zu Töchtern oder Kindern überhaupt, aus mehreren Gründen. Das eine ist, nicht alle haben Kinder oder nicht alle haben eine Tochter. Aber eine Mutter haben wir alle. Auch wenn Sie Ihre Mutter vielleicht nie gekannt haben, aber Sie haben eine Mutter, von der Sie herkommen. Und es ist wichtig, dass diese Beziehung zur Mutter dass sie versöhnt ist und dass sie geklärt ist. Das ist ganz, ganz wichtig, um einen guten Stand im Leben zu haben. Wenn ich in einem inneren Konflikt bin mit meiner Mutter, dann stehe ich auch sonst im Leben nicht so richtig sicher da. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund möchte ich mal so beschreiben, es gilt fast immer, wie die Beziehung zur Mutter, so auch die Beziehung zur Tochter oder zu Kindern. Manchmal passiert es, dass Frauen so an meinen Büchertisch kommen, nehmen sie dieses Buch in die Hand, Töchter und Mütter, das ist das heutige Thema, und dann sagen sie, oh, ich habe eine ganz schreckliche Beziehung zu meiner Tochter. Und dann sage ich, ja, und wie ist die Beziehung zur Mutter? Ja, ganz schlimm. Dann sage ich, sehen Sie, da kommt es her, das ist der Grund. Denn wenn die Beziehung zur Mutter nicht geklärt ist, dann trage ich ein Negativbild von der Mutter in mir. Das Bild der Mutter ist negativ besetzt. So auch dann mein Muttersein. Denn das trage ich ja als Mutterbild in mir, wie meine Mutter war. Und wenn ich Mühe habe mit meiner Mutter, dann habe ich auch Mühe, selber Mutter zu sein. Wenn ich mich aber aussöhne mit meiner Mutter, wenn ich zu einer Klärung dieser Beziehung finde, dann verändert sich auch in diesem Prozess die Beziehung zu den Kindern oder zu Töchtern. Es hat einen direkten Zusammenhang. Und deswegen ist mir so wichtig, dieses Thema heute die Beziehung zur Mutter in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie an Ihre Mutter denken. Vielleicht freuen Sie sich bei diesem Gedanken daran. Aber vielleicht haben Sie auch Mühe bei diesem Gedanken mit der Mutter. Wenn wir jetzt mal so ganz grundsätzlich anschauen, wenn wir unsere Sprache anschauen, unsere Sprache ist voll Mutter. Da gibt es ganz viele Worte, die was mit Mutter zu tun haben. Was fällt Ihnen dazu ein? Muttersprache. Die Muttersprache. Die Muttersprache ist die Sprache, die die Mutter uns beibringt. Deswegen spricht man ja von der Muttersprache, gerade auch bei Menschen, die vielleicht im Ausland leben. Dann macht man meistens die Erfahrung, dass Kinder dann die Sprache der Mutter sprechen, auch wenn sie im Umfeld eine andere Sprache hören oder sprechen. Aber die Muttersprache drückt eben am allermeisten auch diese emotionale Nähe oder Beziehung aus. Also Muttersprache. Was haben wir noch für Wörter mit Mutter in unserer Sprache? Was fällt Ihnen noch ein? Der Muttertag, genau, morgen. Okay. Der Mutterboden. Der Mutterboden, auch das ist ein starker emotionaler Begriff. Das ist das, was uns Halt gibt, das uns Sicherheit gibt, oder? Mutterboden. Das ist ein gutes Wort, oder? Der Mutterboden. Was noch? Das Muttermal, weiß man auch nicht so genau, warum es so heißt, gell? Sagt man doch, die Geburt ist da irgendwas an der Haut entstanden. Ja? Die Muttermilch. Etwas mit der Muttermilch aufgesogen haben. Das heißt, ich habe es ganz tief verinnerlicht. Das ist ja auch dieses Gestilltwerden oder stillen dürfen, wenn man es erlebt hat, ist ja was ganz Besonderes. Eine ganz besondere Beziehung, dass die Mutter das Kind nährt mit dem, was es zunächst braucht. Von allem, von der Nahrung bis zu den Abwehrmechanismen, also Abwehrreaktionen im Körper, die durch die Muttermilch gestärkt werden. Was noch? Ist noch was? Die Mutter Erde, genau. Auch das ist so ein Positivbegriff, oder? Aber was sehr Emotionales, Positives, die Mutter Erde. Da kann ich mich doch drauf verlassen. So, das schwingt so in uns mit, oder? Und dann haben wir noch die Gebärmutter. Und bei der Gebärmutter, da sind wir bei einem ganz zentralen Punkt unseres Lebens. Versuchen Sie doch selber, sich mal hineinzuversetzen in die Zeit, als Sie noch in Ihrer Mutter waren. Vielleicht sagen Sie, das geht gar nicht. Aber ja, geht das. Natürlich. Sie tragen das Urgefühl in sich. Wie war es, als ich gezeugt wurde und in meiner Mutter war? War ich willkommen oder war ich unwillkommen? War ich erwollt, erwünscht oder war ich unpassend? Hat es meine Mutter geärgert oder erschrocken, als sie merkte, sie war schwanger mit mir? Oder war es ein freudiges Erschrecken? Auch das gibt es ja. Wie war das? Spüren Sie mal in sich rein. Also ich sage, ich spreche jetzt zu Ihnen als Töchter, ich rede jetzt nicht zu Ihnen als Mütter. Als Mütter kann das natürlich mal sein, dass ich merke, ich bin wieder schwanger. Ach, so ein Mist, ja, muss das jetzt sein. Gibt es schon, ja. Das meine ich jetzt auch nicht, soll auch keinerlei Anklage sein, sondern versetzen Sie sich mal selber rein, wie war das? Dieses Urgefühl, willkommen oder nicht willkommen zu sein, das tragen Sie in sich. Und das kommt von der Mutter. Das hat sie mir mitgegeben. Und wenn es jetzt so war, dass ich nicht willkommen war, dass ich unpassend kam oder dass ich gestört habe oder geärgert habe, dann trage ich auch dieses Gefühl zunächst mal als Urerfahrung in mir. Aber gleich vorneweg, und das ist auch was ich als große Botschaft von diesem Vortrag Ihnen mitgeben möchte, auch solche negativen Gefühle und Erfahrungen können heil werden. Und ich muss nicht sozusagen mit einer Hypothek durchs Leben gehen, nur weil meine Mutter mich nicht gewollt hat. Also solche Erfahrungen können überschrieben werden und können von Grund auf heil werden. Da komme ich nachher nochmal ausführlich drauf. Aber an diesen Botschaften merken Sie schon etwas von dieser Konflikträchtigkeit oder auch dieser Schicksalhaftigkeit, mit der wir mit unserer Mutter verbunden sind. Wir wünschen uns natürlich eine gute Beziehung zu unserer Mutter. Und die eine gute Beziehung haben zu ihrer Mutter, die kann man auch beglückwünschen. Das ist was Schönes, wenn man dann auch mit Frieden zum Beispiel miteinander Musik machen kann, wie sie das miteinander gemacht haben, sehr schön. Aber es gibt auch manche, die leiden an dem Thema Mutter oder an der Beziehung zur Mutter. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass dieser Vortrag Ihnen heute helfen kann, dass Sie da einen Weg finden, wie Sie zu einer inneren Aussöhnung und zum Frieden finden können mit diesem Thema. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist natürlich eine lebenslange Beziehung und sie prägt mich auch dann noch, wenn meine Mutter schon gestorben ist. Und das merkt man ja übrigens auch an diesem Bild, das ich Ihnen hier hingestellt habe, das habe ich noch gar nicht kommentiert. Sie sehen hier vier Generationen. Sie sehen eine Großmutter, die hinter der Mutter steht und die Tochter steht davor und die ist schwanger. Ja, eigentlich müsste die Schwangere da sitzen, gell, wenn man es genau... Okay, das ist jetzt so gemalt. Aber man sieht hier etwas, auch wie die Mutter, meine Mutter mit ihrer Mutter umgegangen ist, wie sie ihre Mutter erlebt hat und wiederum die Großmutter ihre Mutter erlebt hat. Das hat ja diese Generation immer geprägt in ihrem Frauenbild und in ihrem Frausein und in ihrer Muttersein. Und deswegen, wie meine Mutter ihre Mutter erlebt hat, hat dann natürlich auch wiederum ihr eigenes Muttersein geprägt. Und da werde ich nachher auch nochmal was dazu sagen, wenn es ums Thema Aussöhnung geht. Das ist hilfreich, auch die Mutter anzuschauen, wie sie es denn eigentlich erlebt hat, als sie Kind war. Auch das kann uns helfen, die Beziehung zu klären. Wenn man ich habe jetzt hier eine Karikatur, die Mutter steht vorm Spiegel und im Hintergrund steht die Tochter. Natürlich lernen wir voneinander. Die Töchter lernen von der Mutter zunächst mal. Die Töchter lernen von der Mutter, wie das Frausein geht. Wie die Mutter ihr Frausein empfindet. Es ist schön, Frau zu sein. Wenn eine Mutter das sagt und auch so lebt und auch so erfährt, auch in der Ehe, dann ist das für eine Tochter was Schönes. Und dann sagt sie, ich freue mich drauf, selber auch mal erwachsen zu sein und Mutter zu sein und Frau sein zu gestalten. Wenn die Mutter aber eine negative Beziehung hat zu sich selber als Frau, dann kann es sein, dass sie dann der Tochter vermittelt, Frau sein ist doof. Also du hast immer die schlechte Karte gezogen, wenn du Frau bist. Du bist immer die Unterdrückte, du bist immer das Opfer. Oder es ist überhaupt nicht schön, Frau zu sein. Wäre ein Philipp ein Mann, da hätte ich jetzt nicht so diese Probleme. Oder Frau sein heißt, unterwerf dich, sei nichts und tu allen alles zu gefallen, dann kommst du einigermaßen durchs Leben. Wenn so eine Mutter das Frausein erlebt, dann prägt es natürlich die Tochter. Und es kann sein, dass ein längerer Weg ist für eine Tochter zu sagen, ich möchte mein Frausein anders gestalten. Das ist das eine. Und das andere, natürlich gilt es auch umgekehrt, auch Mütter lernen von der Tochter. Ich persönlich habe das als was sehr Schönes empfunden und erlebt, dass ich in dem Maß, wie ich den eigenen Kindern und den eigenen Töchtern Dinge erlaubt habe, die mir nie erlaubt wurden, ich dann gemerkt habe, dass in meiner Urerfahrung, die ich in mir trug, auch was heil werden konnte. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, dass Kinder immer auch mit dazu beitragen können, dass unsere eigenen Kindheitserfahrungen heil werden können. Es muss nicht sein und das darf jetzt auch nicht die Erwartung an ein Kind sein, dass es mich heilt, das wäre falsch. Aber in dem, was ich einem Kind erlaube und wie ich sozusagen selbst nochmal in die Kindheit hineinsteige mit meinem Kind, kann es sein, dass ich manches noch wiederholen kann oder nochmal neu erfahren kann, was mir früher verwehrt war. Und in dem Sinn kann ich dann auch lernen von den eigenen Kindern. Man könnte es auch so sagen, wir tragen ja alle unser inneres Kind in uns. Das ist so eine der psychologischen Grundwahrheiten. Alles, was wir als Kind erlebt haben oder erfahren haben, darauf steht unser Leben. Diese Kinderfahrung tragen wir in uns. Und es ist im Aussöhnungs- und Heilungsprozess eines Lebens sehr wichtig, dass die verletzenden Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, dass die heil werden können im Laufe der Zeit. Und natürlich kann es dazu beitragen, wenn ich selbst ein Kind habe und mit diesem Kind nochmal in diese Kindheitserfahrung hineinsteige, dass dann auch in mir etwas heil werden kann. Die Beziehung einer Mutter-Tochter-Beziehung oder das Ziel einer Mutter-Tochter-Beziehung ist, dass es eine gut abgelöste, geklärte und bis versöhnte Beziehung wird. Und das ist ein Prozess in zwei Richtungen. Das heißt, die Mutter muss das loslassen lernen. Eine Mutter muss lernen, dass sie irgendwann das Kind loslässt und hinein entlässt in ein eigenständiges, erwachsenes Leben. Das heißt auch, dass eine Mutter loslassen muss, was sie an Fehlern gemacht hat. Es gibt keine Mutter, die alles richtig macht. Also ich habe garantiert nicht alles richtig gemacht. Und ich vermute, dass auch Sie dieses Empfinden immer wieder haben. Da war manches, das hätte ich besser machen können oder sollen. Das sehe ich ja oft erst, wenn die Kinder erwachsen sind, dann denke ich, wenn ich da mehr Gewicht draufgelegt hätte, hätte das Kind jetzt vielleicht dieses Problem nicht. Ja? Also, das kennen Sie wahrscheinlich alle. Das heißt, ich muss auch meine Fehler, die ich gemacht habe, loslassen. Und ich finde es ein ganz großes Geschenk, dass wir, wenn wir als Christen unterwegs sind, wissen, es gibt einen Ort, wo ich Schuld abladen kann, wo ich Fehler lassen kann, wo ich Versagen und Scheitern hinbringen kann. Es muss mich nicht dauerhaft belasten, sondern ich kann es loswerden. Ich kann entlastet, ich kann befreit werden. Es darf, kann mir vom Herzen genommen werden. Ich kann die Zusage der Vergebung in Anspruch nehmen. Und das heißt, ich darf meine Fehler loslassen in die Barmherzigkeit Gottes hinein. Und dann auch anders verändert daraus hervorgehen und anders mit meiner Schuld umgehen oder den Konsequenzen der Schuld. Also das gehört mit dazu, dieses Loslassen des eigenen Versagens und der eigenen Fehler, um auch Kinder loszulassen. Denn sonst versuche ich sozusagen immer im Loslösungsprozess immer noch was wieder gut zu machen und noch was nachzuerziehen, wo ich noch was vielleicht verbessern müsste und binde dann das Kind in falscher Weise, indem ich immer noch was wieder gut machen möchte. Das ist eine. Die Mutter muss das Loslassen lernen und dem Kind auch zutrauen, dass es zurechtkommt mit seinem Leben, dass es Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Und das Zweite, die Tochter muss sich lösen. Die Tochter muss sich lösen von den mütterlichen Erwartungen und Appellen und Bewertungen und vielleicht Deutungen und Denkmustern und Sätzen. Da komme ich nachher nochmal ausführlich drauf. Und muss auch klare Grenzen ziehen zur Mutter und zu ihren Einmischungen. Auch das erkläre ich nachher noch ein bisschen ausführlicher. Muss sich auch lösen, indem sie der Mutter vergibt. Das gehört zum sich lösen dazu, zu sagen, ja, sie hat versucht, das Beste zu machen, aber es war eben manches nicht gut. Und manches hat eben mich auch tief verwundet und mich tief verletzt. Und davon muss ich mich lösen. Es muss nicht eine dauerhafte Hypothek auf meinem Leben sein, wie meine Mutter war, sondern ich kann trotz alledem selber zu einem erwachsenen, eigenständigen Leben finden. Und ich kann auch dankbar sein für das Positive, das ich von meiner Mutter empfangen habe. Das gehört zu diesem Loslösungsprozess dazu. Der Prozess der Loslösung beginnt bei der Geburt mit dem Durchtrennen der Nabelschnur. Und dann geht er weiter, irgendwann stelle ich ab und irgendwann geht dieses Kind in den Kindergarten und irgendwann geht es in die Schule und irgendwann geht es aus dem Haus. Und schlaue Psychologen, die sagen, der Prozess der Ablösung sollte abgeschlossen sein mit Beginn der Adoleszenz, mit Beginn des Erwachsenenlebens. Wenn ich das so höre, muss ich immer ein bisschen grinsen und denke, na, so, das ist der falsche Zeitpunkt. Also eigentlich ist es ein lebenslanger Auseinandersetzungsprozess, auch wenn wir dann älter werden, wenn wir in bestimmte Phasen des Lebens kommen, wo man, die Mutter oder der Vater bestimmte schwierige Themen hatte, beschäftigt uns das auch wieder. Und auch die Themen, die die Eltern hatten, natürlich gehen die immer auch mit uns durch unsere verschiedenen Lebensphasen. Und es ist meine Erfahrung, dass wenn ich eine relativ gute Kindheit hatte, dass ich so mit Mitte 30 ungefähr nochmal anfange, mich auseinanderzusetzen mit meinem Leben, mit dem, was da war und was da auch schwierig war. Je komplizierter und belasteter die Kindheit war, desto später beginnt dieser Prozess der Auseinandersetzung. Und vor allem, wenn Gewalt in einer Familie war oder Missbrauch oder auch sexueller Missbrauch war, dann braucht es oft das 50. Lebensalter oder darüber hinaus, bis ich anfangen kann, diese Themen anzuschauen und mich auseinanderzusetzen mit dem, was da war. Das hängt einfach damit zusammen, dass je früher das begonnen hat und je belasteter meine Kindheit war, desto länger braucht die Seele, bis sie den Mut hat, sich diesen Themen zu stellen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich mich mit dem auseinandersetzen muss. Denn wenn es nicht passiert, wenn dieser Prozess der Auseinandersetzung und der Ablösung nicht geschieht, dann bin ich möglicherweise mein ganzes Leben lang verhaftet oder bleibe ich hängen in elterlichen Botschaften, elterlichen Deutungen, elterlichen Erwartungen, die ich erfüllen muss, elterlichen Anweisungen und gebe dann oft den Sätzen, die von den Eltern, von der Mutter oder dem Vater kommen, mehr Gewicht als den Sätzen, die über meinem Leben gelten sollen. Botschaften, Anweisungen Gottes oder anderer Menschen, die mir helfen wollen, ins Leben zu finden. Es kann sein, dass dann die elterlichen Botschaften immer dazwischen stehen als Verbot oder als Stoppschild oder als Urteil über meinem Leben und dass ich dann das gar nicht hören kann, was Gott eigentlich in mein Leben hineinsprechen möchte, weil die elterlichen Botschaften so laut sind. Da komme ich nachher auch nochmal drauf. Ich möchte im ersten Teil noch ein bisschen die Beziehung beschreiben, vor allem die nicht abgelöste Beziehung. Im zweiten Teil dann nachher Hilfestellungen geben, wie wir zu einer geklärten und versöhnten Beziehung finden können. Ich möchte 7 Zeichen einer nicht abgelösten Beziehung zeigen. Zu einem fange ich mal an mit dem Hotel Mama. Kennen Sie das vielleicht? Sie sehen hier ein Kind, das sitzt vor dem Fernseher und leider noch kein Flachbildschirm, aber immerhin. Und und eine Mutter drumherum, die saugt und putzt. Ja, das Hotel Mama ist schon sehr bequem für manche Kinder. Also wenn ich heimkomme, dann kauft die Mama mir das Lieblingsessen. Wäsche waschen muss ich auch nicht. Mein Zimmer ist immer aufgeräumt und geputzt. Und wenn ich so verwüstet hinterlasse, nächste Woche ist alles wieder in Ordnung. Oder wenn ich zu Hause wohne, alles prima. Wieso soll ich ausziehen? Ich habe alles, was ich brauche. Der Kühlschrank ist immer gefüllt. Ist doch super, oder? Ja, aber natürlich ist es letztlich nicht super. Weder für Kind noch für Mutter oder Eltern. Denn wenn ich nicht selber für mich Verantwortung übernehme, mich selbst organisiere, wie gehe ich um mit Geld, wie gehe ich um mit Zeit, wie gehe ich um mit dem Essen, wie gehe ich um mit der Ordnung, dann bleibe ich abhängig, dann bleibe ich Kind. Und für die Mutter kann das Hotel Mama natürlich auch Vorzüge in Anführungszeichen bringen, denn ich habe immer eine Aufgabe. ich muss mich diesem schmerzlichen Prozess nicht stellen, dass dieses Kind geht und ich dann ohne diesen Kontakt, ohne diese Aufgabe, ohne diesen Sinn dastehe. Und das könnte so schmerzlich sein, dass ich lieber das Kind doch, lieber dem Kind das alles mache, was es gern möchte, damit es doch bitte da bleibt und ich weiterhin Mama sein kann. Was bin ich doch für eine tolle Mama, was ich das alles tue für mein Kind. Man muss mich doch gut finden, oder? Also das ist ein Zeichen von nicht gelungener Ablösung, wenn das Hotel Mama über das, sag ich jetzt mal, das, naja, so, in den frühen 20ern sollte man ausziehen, ja, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Da gibt es immer Variationen, aber das Ziel muss es schon sein, dass ein Kind Mitte 20 spätestens irgendwie aus dem Haus findet, weil sonst besteht die Gefahr, dass ich mit 30 noch da bin und mit 40 noch da bin und dann gibt es ein großes Problem, denn dann sind da lauter Kinder beieinander, die sich nicht voneinander lösen können. Die Eltern bleiben dann auch kindlich und das Kind bleibt auch Kind. Also das ist dann eine ganz, ganz ungute Beziehung. Das Zweite, was ich nennen möchte, ich bin immer noch Kind, also auch wenn ich vielleicht ausgezogen bin, bin ich trotzdem immer noch Kind von meiner Mutter. Das heißt, ich, mein Gedanken schwirren dauernd Sätze umeinander, die meine Mutter zu mir sagt oder sagen würde, tu dies, tu jenes nicht, ach, du bist ja sowieso doof und das, ich wusste schon, dass es nicht klappt. Ja, das war ja wohl klar, aber dass das wieder mal daneben geht, ja. Also solche diese Negativurteile, die ich in mir trage, oder auch, dass ich überlege, wie würde es meine Mutter jetzt tun? Manches ist ja auch gut, wie es die Mutter tun würde. Es ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber wenn ich immer frage, wie hätte es die Mama gemacht und was wäre jetzt richtig, dann bin ich da immer noch das Kind. Man merkt es vielleicht auch daran, wenn ich erwachsen bin und ich kriege Besuch von der Mutter oder den Eltern und die kündigen sich an, dass ich dann vielleicht eine Woche lang die ganze Zeit aufräumen muss, damit es endlich so ist, wie sie es gern hätte und mich dann gut findet. Das sind so Zeichen von nicht gelungener Ablösung. Oder ganz schreckliche Angst, wie kommt, wenn sie kommt, wie wird sie es finden, was wird sie sagen? Hoffentlich wird sie mich nicht verurteilen. Ja? Das sind Zeichen von nicht gelungener Ablösung. Das Dritte war vorhin schon in der Vorstellung kurz. Ich ärgere mich über Ähnlichkeit mit meiner Mutter. Du sprichst wie deine Mutter. Du siehst aus wie deine Mutter. Du verhältst dich wie deine Mutter. Also wenn man Tochter einer Mutter ist, gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Das ist ja keine Frage. Wir tragen ja zumindest die Hälfte der Gene kommen von ihr. Und Ähnlichkeiten und Prägungen von der Mutter kommen daher. Das ist doch klar. Wenn ich mich aber jetzt nicht abgelöst habe, dann kann es sein, dass ich ganz bewusst im Kontrast zu meiner Mutter sein will. Ich ziehe extra andere Farben an, obwohl mir die gar nicht stehen. Vielleicht stehen mir ja tatsächlich genau die gleichen Farben wie der Mutter. Das kann vorkommen bei Mutter und Tochter, dass sie die gleichen Farben brauchen, um gut auszusehen. Ja, da gibt es ja schon so bestimmte Farbkombinationen, die passen und manche passen eben gar nicht. Und dann, wenn ich aber nicht so aussehen will wie meine Mutter, dann ziehe ich vielleicht Farben an, die mir gar nicht stehen, nur damit ich nicht in die Verbindung gebracht werde mit der Mutter. Oder ich bin vielleicht extra ordentlich, weil meine Mutter so schlampig ist. Oder extra unordentlich, weil meine Mutter so ordentlich ist. Also wenn ich immer etwas tue, damit man das nicht sagt, dann bin ich nicht abgelöst. Wenn ich gut abgelöst bin von der Mutter, dann kann es sein, dass ich manches tatsächlich ganz ähnlich mache wie sie. Aber nicht wegen ihr, oder nicht dann, sondern weil es mein Stil ist, weil es so zu mir passt. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich dann auch sagen kann, ja, ich sehe es tatsächlich meiner Mutter ähnlich oder ich habe Ähnlichkeiten zu meiner Mutter. Das ist nun mal einfach so. Mir passiert es auch immer wieder, dass Menschen sagen, ah, das sieht man aber, dass sie die Tochter ihrer Mutter sind. Ich sage, ja, gell, das sieht man, das hätte ich früher nie schön gefunden, aber inzwischen kann ich da gut dazu stehen. Finde es auch schön, wenn man das so sagt. Das Vierte, was ich nennen möchte, ich kann mich nicht abgrenzen. Es kann sein, dass ich ganz großes Problem habe, Nein zu sagen zu dem, was meine Mutter von mir will oder von mir erwartet. Ich muss ihr jeden Wunsch erfüllen, jede Bitte ablesen, muss alles tun, was sie möchte und habe vielleicht auch so eine ganz, ganz feine Antenne in mir, die mir genau signalisiert, was ich zu tun habe. Vor allem erstgeborene Töchter, die sind natürlich hochsensibilisiert dafür, Erwartungen zu erfüllen. Das ist ein Riesenthema, dass die Erstgeborenen immer die Erwartungen der ganzen Welt erfüllen müssen, natürlich die der Eltern, aber natürlich auch von anderen Menschen und deswegen oft gar nicht wissen, was eigentlich richtig ist, nur weil sie immer in der Erwartungserfüllung stecken. Und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht mich nicht abgrenzen kann, indem ich jeden Tag mit meiner Mutter telefoniere und ihr alles erzähle, was ich getan habe und was ich anhabe und was ich gekocht habe und was ich, oder umgekehrt, die Mutter, die Tochter dauernd braucht, um mir das alles zu erzählen. dann, das sage ich immer, dann haben Mutter bzw. Tochter den falschen Stellenwert im Leben. Das ist der Stellenwert, der dem Ehepartner zugestanden werden muss. Der sollte den ersten Platz im Leben haben und nicht jemand anderes. Dann wird was schief in den Beziehungen. Eine kleine Geschichte dazu. An ihrem 90. Geburtstag wurde eine alte Frau von einem Zeitungsreporter besucht. Der fragte sie, wie sie es angestellt habe, so alt zu werden und dabei so gesund und gepflegt zu bleiben. Sie berichtete ihm, sie habe eine Tochter, die ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen würde und aufopfernd für sie sorgen würde. Darauf sagte der Reporter, so ist es, wenn Mütter Töchter haben. Anschließend besuchte der Reporter die Tochter. Sie sah blass und abgearbeitet aus. Und erzählte ihm, dass es schwer sei, sich neben der Arbeit auch noch um die alte Mutter zu kümmern. Sie hätte keinen freien Abend mehr und im Urlaub war sie schon lange nicht mehr. Darauf der Reporter, so ist es, wenn Töchter Mütter haben. Also keine so besonders schöne Geschichte, aber sie macht etwas deutlich von dieser Unfähigkeit, Grenzen zu ziehen und sich abzugrenzen und zu sagen, das mache ich und das mache ich eben nicht. Wir dürfen sehr wohl Nein sagen zu mütterlichen Erwartungen als Töchter. Wir haben da oft so ein schlechtes Gewissen. Eine Autorin hat mal beschrieben, als sie schwanger wurde, da kam deren Mutter auf die Idee, sie könne doch jetzt zu ihr ziehen und dann könne sie weiter ihren Beruf ausüben und sie könnte sich ums Baby kümmern. Und dann sagte diese Autorin, die hieß Lea Schäfer, ganz klar dazu Nein. Und dann beschreibt sie, als die Mutter dann gegangen war, ging ihr durch den Kopf die ganze Zeit ein Satz, gemein, gemein, wie bist du so gemein zu deiner Mutter? Also sie hatte so richtig schlechtes Gewissen, dass sie ihrer Mutter hier ein Nein gegeben hatte. Und dann beschreibt sie weiter, dass es aber gut war, dass sie da so ganz klar dazu Nein gesagt hat, weil die Mutter dann auch nochmal eine neue Herausforderung für sich entdeckt hat, dass sie sich nach anderen Aufgaben umschaut und auch andere Horizonte für sich entdeckt. Und heute haben die beiden auch eine sehr gute Beziehung, auch eine gute Beziehung zum Enkelkind. Aber sich nicht abgrenzen können, weil da Schuldgefühle sind, das spielt oft eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Beziehung. Die muss man anschauen. Es kann auch sein, dass ich Schuldgefühle in mir trage, weil meine Mutter mir vielleicht vermittelt hat, als du gekommen bist, musste ich meinen Beruf aufgeben. Oder wegen dir musste ich heiraten. Oder eigentlich hätte ich gerne Ärztin werden wollen, aber es ginge nicht, weil du da warst. Und dann kann es sein, dass in einem Kind so dieses Schuldgefühl entsteht, wegen mir kann sie das oder konnte sie das nicht tun. Jetzt trage ich in mir so diesen Auftrag, da was wieder gut zu machen. Und das haben oft Kinder so in sich, dass sie denken, ich muss den Schaden wieder gut machen, dass ich auf die Welt gekommen bin. Ich muss etwas machen, damit es meiner Mutter wieder besser geht oder damit sie zufrieden wird damit, dass ich da bin. Und das ist wichtig, wenn man dass man das anschaut, dass man das auch weiß und dass man nicht in dieser permanenten Abgrenzung oder auch in dieser Erwartungserfüllung gegenüber der Mutter leben muss. Ein nächstes, was ich nennen möchte als Zeichen nicht gelungener Ablösung, ich schäme mich für meine Mutter. Also gut, da kann man sich schon schämen. Es gibt ja so Mütter, die dann, wenn die Tochter in die Pubertät kommt, gehen sie miteinander zum Orsay oder zum Pimki einkaufen oder wie heißt dieser Billigladen da in Milaneo, was gerade nicht, wissen Sie viele? Prime, danke, der so heißt er. Primark, ja, so heißt er. Da gehen wir miteinander einkaufen, dann sieht man, ich bin doch noch jung, gell? Also ich kann doch das alles auch tragen. Das sieht doch gut aus an mir, oder? Sagt man. Das ist dann schon peinlich, ja? Das ist die Verleugnung des Älterwerdens, beziehungsweise vielleicht die Angst davor, dass die Tochter zur Konkurrentin wird, dass die Tochter irgendwann besser aussieht als die Mutter, wenn die in der Pubertät ist. Das tragen viele Mütter in sich, diese Angst, ja? Und das ist dann schon peinlich. Aber es gibt ja auch andere Gründe, warum man sich für die Mutter schämen kann, wenn die Mutter älter wird, wenn die Mutter vielleicht dement wird, wenn sie ungepflegt ist, wenn sie auffällig wird, wenn sie störend wird, wenn sie laut wird, das gibt's ja. Und was dann? Und ein Zeichen von guter Ablösung oder guter Beziehung ist, dass ich dann schon auch noch sagen kann, ja, das ist meine Mutter. Ich stehe dazu, sie ist so. Das ist, denke ich, sicher auch ein wichtiger, manchmal nicht einfacher Lernprozess. Ein sechster Punkt, den ich nennen möchte, der verwundert Sie vielleicht zunächst, Wut im Blick auf die eigenen Kinder. Ich habe Ihnen hier eine Karikatur, wenn Sie die mal so ein bisschen anschauen, ich hoffe, man kann das erkennen. Die Mutter schimpft ihr Kind, weil das Kind nicht aufisst. Und sie hat im Hinterkopf eine Erinnerung, das ist jetzt dargestellt mit dieser Gedankenblase, eine Erinnerung an eine Szene, wie sie als Kind angeschrien wurde, weil sie nicht aufgegessen hat. Und das ist ein Thema, das wir alle in irgendwelchen Variationen kennen. Dass wir mit unseren Kindern in Situationen kommen, die eigene Erfahrungen wieder zum Vorschein bringen, die wir selber erlebt haben. Das ist so. Auch das erste Gefühl vielleicht, das ich erlebt habe, als wenn ich zum ersten Mal ein Säugling, mein erstes Kind in den Arm halte, da kommt auch die Erfahrung hoch, wie es war, als ich ein Säugling war. Und dann kommen diese im Prozess mit den Kindern, wenn sie größer werden, die eigenen Erfahrungen wieder hoch. Auch die eigenen ungelösten Erfahrungen, die Verletzungen kommen wieder hoch. Das, was mich belastet hat, woran ich gelitten habe, das kommt wieder hoch. Und wenn das nicht bearbeitet wird, wenn das nicht heil wird, dann kann es sein, ich reagiere ganz genau so, wie mit mir umgegangen worden ist. Ich schreie mein Kind an für Sachen, wo ich im Kopf her sage, so ein Quatsch. Aber weil ich es genau so erfahren habe, mache ich es auch so. Und da schwingen ganz unterschiedliche Botschaften in uns mit. Entweder, also mir hat es nicht geschadet, dir wird es auch nicht schaden. Oder? Ich weiß gar nicht, wie es anders geht. Man macht das so. Wenn ein Kind sich so verhält, dann schreit man es halt an. Aber was viel mehr noch der Fall ist, ich bestrafe mein eigenes Kind weiter in meinem Kind. Mein eigenes inneres Kind bestrafe ich in meinem Kind, indem ich mein eigenes Kind anschreie. Setze ich das fort, was mir als Botschaft immer gegeben wurde. Du bist doof und hör doch da auch mit auf. Und du bist doch sowieso die Letzte. Und so mache ich es mit meinem eigenen Kind auch. Damit setze ich diese Botschaft fort. Genau, da werde ich gleich noch mehr dazu sagen. Ja, das ist genau die Situation. Vielleicht auch, dir darf es nicht besser gehen, wie es mir ging. Auch das kann sein. Und ich setze sozusagen die Verletzung, die mir passiert ist, fort in meinem eigenen Kind. Und dann leide ich da zwar drunter, dass ich das tue, aber ich weiß nicht, wie es anders geht. Ich habe kein Handwerkszeug. Ich weiß nicht, was dann passieren muss, damit das anders wird. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich werde nachher nochmal ausführlich draufkommen. Aber wenn wir so reagieren, unangemessen reagieren, und wir wissen, das passt jetzt nicht, das ist nicht in Ordnung, dann ist es ein Zeichen dafür, dass in mir etwas nicht heil ist, in mir etwas nicht geklärt oder auch nicht abgelöst. Blick auf die Mutter. Ein letztes Zeichen möchte ich nennen, ein dauernder innerer Kampf gegen die Mutter oder gegen die Eltern. Also wenn meine Mutter mich angerufen hat, dann bin ich auf 180. Aber ich kann sie überhaupt nicht mehr hören, weil ich hoffe, die ruft nicht schon wieder an. Aber ich bin sowas von zornig auf meine Mutter. Oder mit der habe ich nichts mehr zu tun. Kontakt komplett abgebrochen. Da habe ich meinen Frieden von wegen. Also wer negativerweise reagieren muss oder gebunden ist, der ist überhaupt nicht frei. Ja, Hass ist ja eine tiefe emotionale Bindung an einen Menschen. Und wenn das der Fall ist, dann merkt man das natürlich auch in anderen Bereichen des Lebens. Also es sind dann immer auch Alarmzeichen, die wir beachten sollten. Es gibt Menschen, die inszenieren ihre nicht gelöste Elternproblematik mit anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder ihrer Berufswelt. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben immer ein Problem mit dem Chef, immer. Der Chef ist immer der Doofe und immer der, gegen den ich kämpfen muss. Das ist ein ungelöster Elternkonflikt, der in einem Nebenschauplatz neu inszeniert wird. Oder Leute, die mich kontrollieren, der Schaffner im Zug oder Fahrscheinkontrolle oder so. Ich fahre öfters mal Zug und ich erlebe das immer wieder, nicht dauernd, aber immer wieder, dass es da Leute gibt, die fangen einen richtigen Streit an mit dem Schaffner. Beschuldigen den und schimpfen den oder bedrohen den sogar. Das ist ein nicht gelöster Elternkonflikt. Oder mit Polizisten in Streit treten oder mit dem Ticketverkäufer in Streit kriegen, weil der mich hier ausbremst oder mich begrenzt und das kann ich nicht leiden. Also alles, was mich sozusagen erinnert an Leute, die über mir stehen, die über mich bestimmen oder über mich verfügen können in einer gewissen Weise oder mich kontrollieren, wenn mir das dann passiert und ich dann unangemessen emotional werde, ist das ein Zeichen dafür, dass ich einen Elternkonflikt nicht gelöst habe. Das heißt, die Beziehung zu den Eltern, die wirkt sich nicht nur direkt aus, sondern sie wirkt sich natürlich auch aus in dem, wie ich das Leben überhaupt gestalte. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns fragen, wie können wir denn zu einer geklärten, versöhnten Beziehung kommen? Ich möchte Ihnen hier kurz noch einen Satz einblenden. Die Mutter ist nicht für das Glück der Tochter zuständig und die Tochter nicht für das Glück der Mutter. Was denken Sie denn über diesen Satz? Meinen Sie, dass er stimmt?
Schon, oder?
Also in den meisten Fällen, sagen wir mal so, wenn ein Säugling geboren wird, ist die Mutter natürlich schon erstmal zuständig, dass das Kind Nahrung kriegt und Wärme und Geborgenheit, klar. Und im anderen Fall, dann, wenn Eltern ganz alt sind und hilfsbedürftig, dann muss man natürlich auch ein Stück weit gucken. Aber so im normalen Lebensvollzug stimmt dieser Satz und er kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Ich möchte im zweiten Teil jetzt mit Ihnen darüber nachdenken, wie wir denn zu einer geklärten und versöhnten Beziehung kommen können und möchte darauf hinweisen, auch da wieder, die Bibel ist ein super Psychologiebuch. Wie kommen wir zu einer geklärten Beziehung? Die Bibel gibt uns zwei Gebote für das Generationenverhältnis, von denen man meinen könnte zunächst, dass sie sich widersprechen. Da wird zum einen vom Verlassen gesprochen, schon in der Schöpfungsgeschichte. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden eins werden. Das Verlassen als Voraussetzung für gelingende Ehe, und das ist auch so, die Ehefrau oder der Ehemann soll Platz Nummer eins im Herzen haben und nicht die Eltern oder die Kinder. Das Verlassen, kommt da gleich nochmal ausführlich drauf, und das Ehren. In den 10 Geboten wird vom Ehren der Eltern gesprochen. Auch da komme ich gleich nochmal ausführlich drauf. Das Verlassen bezieht sich jetzt aber nicht nur aufs Heiraten, sondern das Verlassen bezieht sich aufs Erwachsenwerden. Das merkt man zum Beispiel an Jesus, der hat ja nie geheiratet. Aber auch er hat ganz klar seine Mutter verlassen. Er hat, da gibt es mehrere Geschichten, wo das beschrieben wird. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte in der Hochzeit zu Kana, Johannes Evangelium Kapitel 2. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Da ist Jesus bei einer Hochzeit eingeladen, seine Jünger sind dort, seine Mutter ist dort. Die haben damals so in ganz großen Dorfgruppen mehrtägig gefeiert. Und mittendrin in der Feier geht der Wein aus. Und da ist die Mutter jetzt, und die Mutter, die meint es ja nur gut, gell? Mütter meint es ja immer nur gut. Die sagt dann zu Jesus, du, die haben keinen Wein mehr. Sie weiß ja so viel von Jesus, ja. Sie weiß ganz, ganz vieles, dass er was Besonderes ist. Das fing ja schon vor der Geburt an. Bevor sie überhaupt schwanger wurde, wusste sie schon, dass sie ein besonderes Kind zur Welt bringen wird. Und dann hat sie in der Schwangerschaft Besonderes erlebt mit dem Josef und dem Engel, der dem Josef Wegweisung gegeben hat. Mit dieser Szene dann die Begegnung mit der Elisabeth. War eine ganz besondere Geschichte, wo die beiden Babys im Bauch der Mütter miteinander kommunizieren. Eine ganz tolle Geschichte, wo diese vorgeburtliche pränatale Kommunikation, ja, also toll, fantastische Geschichte, das hat sie erlebt. Und dann hat sie Weihnachten erlebt und die Hirten, die dann von den Engeln erzählt haben und die Weisen aus dem Morgenland, die tausende von Kilometern gekommen sind, um ihr Kind zu sehen. Und dann hat sie das mit dem Kindermord mitbekommen und Hanna und Simon im Tempel und der Zwölfjährige, all solche Sachen, die trägt sie in sich. Sie weiß, dieser Kerl ist was Besonderes. Jetzt ist er 30, jetzt könnte er doch aber eigentlich mal, oder? Sie meint es da nur gut. Und sie sagt dann, sie haben keinen Wein mehr. Übrigens, gell, typisch Frau. Also, sie verpackt ihre Bitte in eine Sachaussage. Das machen wir Frauen ganz oft. Du, im Auto stehen noch die Getränkekisten. Schön, dass du mich informierst. Danke für die Sachaussage, sagt der Mann. Hat das jetzt irgendeine Bedeutung, dass du das sagst? Willst du vielleicht irgendwie, dass ich die raushole? Oder soll ich nur wissen, dass die da drin sind? Oder was genau meinst du denn jetzt eigentlich? So typisch, ja. Maria, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus, ein Frauenversteher, er reagiert auf den Appell, auf die dahinterliegende Bitte und nicht auf die Sachaussage. Ist hochinteressant. Das überliest man dann oft so, gell? Und er reagiert darauf. Und was sagt er dann zu seiner Mutter? Wissen Sie es zufällig? Das sagt er später, ja, genau. Aber vorher sagt er, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Oder Frau, was geht's dich an? Krass! Das sagt nicht meine Mutter. Das ist so krass, oder? Wie der mit seiner Mutter umgeht. Das darf man doch gar nicht. Darf man so mit seiner Mutter umgehen? Nee, oder? Oh doch, man darf. Ich finde es toll. Ich bin so dankbar, dass wir diese Geschichte haben. Jesus macht es hier vor, wir dürfen uns ganz klar abgrenzen gegenüber mütterlichen Erwartungen, Wünschen, Vorstellungen, Bitten. Er sagt dann, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich mache das dann, wenn es Gott mir sagt, nicht wenn es du mir sagst. Ja? Genau richtig. Und wie reagiert jetzt die Maria? Die hätte ja jetzt beleidigt sein können und sagen, ah, Kerl, wie redest du mit mir? Das macht man voll nicht, gell, oder? Geht ja wohl gar nicht. Du, der liebe Jesus, darf nicht so mit seiner Mutter umgehen, oder? Das macht sie nicht. Sondern sie macht es hier vor, sie geht sozusagen einen Schritt zurück oder wie so eine Schachfigur, die ihre Rolle geschlagen wurde, es geht sie vom Spielfeld oder wie ein Schauspieler, der seine Rolle gespielt, tritt sie ab. Ist nicht beleidigt, sonst sagt dann zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also mich geht es jetzt nichts mehr an, aber ihnen geht es was an. Ist genau richtig. Beide machen hier vor, was verlassen und was loslassen heißt. Jesus setzt eine ganz klare Grenze und sagt, das geht dich nichts an. Und Maria lässt los. Finde ich ganz toll, dass wir diese Geschichte haben. Und ich sage das manchmal auch Müttern, die vielleicht noch erwachsene Kinder zu Hause haben und sich vielleicht auch manchmal aufregen über das, wie es in den Zimmern aussieht oder so. Und sage, machen Sie sich ein Schild, ein Gedankenschild an die Tür. Da steht drauf, Frau, was geht's dich an? Kann hilfreich sein. Verlassen ist das eine und das Ehren ist das zweite. Das Ehren kommt aus den 10 Geboten. Und ich beziehe mich bei dem, was ich jetzt sage, auf die biblische Zählung der 10 Gebote, nicht auf den Katechismus, da ist die Zählung ein bisschen anders. Die 10 Gebote wurden dem Mose auf 2 Tafeln übergeben. Auf der ersten Tafel waren lange, ausführliche Gebote, die alle mit der Beziehung zu Gott zu tun haben, mit einer ausführlichen Begründung. Die zweite Tafel, da geht es um das Miteinander der Menschen. Und die zweite Tafel beginnt mit dem 6. Gebot, biblische Zählung, du sollst nicht töten, dann kommt, du sollst nicht Ehe brechen, dann du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst dich nicht lassen gelüsten. Diese Gebote beziehen sich aufs menschliche Miteinander. Die erste Tafel bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und das 5. Gebot, nach biblischer Zählung, ist das, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird. Und jetzt können Sie sagen, wieso steht es denn auf der Tafel, wo es um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch geht? Genau deswegen, weil wir als Eltern das Gottesbild prägen. Das ist eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung mit dieser Thematik, wenn man die Gebote auf dieser Folie mal anschaut. Wir Eltern prägen das Gottesbild. Und die Psychologen sagen es anders, die sagen, aber meinen das Gleiche, die Kinder vergöttern ihre Eltern. Und das stimmt auch. Ein kleines Kind sagt oder trägt diesen Gedanken in sich, meine Eltern, die über mir, die machen keine Fehler. Bis zur Pubertät, ja, also dann ist es anders, aber... bis dahin oder ungefähr bis dahin sind die Eltern die oben, die Bestimmer, die Wisser. Und die machen nichts falsch. Und es hat natürlich auch was Tragisches, und zwar dann, wenn ein Kind missbraucht wird oder misshandelt oder sogar sexuell missbraucht wird. Und wenn es dann schlechte Gefühle hat, dann schreibt es diese schlechten Gefühle nie den Eltern zu, sondern immer sich selber. Ich bin so schlecht, dass man mit mir so umgehen muss. Ich bin von Grund auf falsch und deswegen machen die das mit mir. Das macht es oft dann auch später in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik oft so schwer, zu sagen, die haben da Schuld an mir begangen, die haben mir Unrecht getan. Es ist ganz wichtig, in so einem Prozess sowas dann auch zu benennen. Aber wenn Kinder ihre Eltern vergöttern, sagen sie sowas ja zunächst mal nicht. Klammer zu, wir Eltern prägen das Gottesbild. So wie wir mit unseren Kindern umgehen, zeigen wir ihnen, wie Gott ist. Und was ich ihnen vorlebe in der Beziehung, ob Gott jetzt ein liebevoller Fürsorgender ist, einer, der mich birgt und der mir Hoffnung gibt und der mir Würde und Wertschätzung gibt, oder ob Gott einer ist, der mit mir willkürlich und despotisch umgeht. Das ist ein Stück weit die Prägung der Eltern für das Gottesbild. Und deswegen sagt dieses Gebot, erzieh deine Kinder so, dass sie dich ehren können und dass sie auch Gott als verehrungswürdig erkennen. Das meint dieses Gebot. Und natürlich meint dieses Gebot noch mehr, falls Sie sich erinnern an die erste Karikatur. So wie du als Eltern oder wie ihr als Eltern mit euren Eltern umgeht, gebt ihr euren Kindern ein Modell dafür, wie sie später mit euch umgehen werden, wenn ihr alt seid. Also die Prägung des Generationenverhältnisses, das ist unsere Verantwortung, wie wir umgehen mit den Eltern, mit den Themen, mit den Eltern. So werden unsere Kinder einmal mit uns umgehen. Deswegen ist das auch eine Herausforderung an uns, wie gehen wir mit unserer älteren Generation um. Das steckt auch in diesem Gebot drin. Noch ein letzter Gedanke zu diesem Gebot. Manche verwechseln dieses Elternehrungsgebot damit, dass sie sagen, das heißt, wir müssen den Eltern gehorsam sein. Das meint dieses Gebot nicht. Eltern ehren und Eltern gehorchen ist ein Riesenunterschied. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Siehe zum Beispiel Jesus, er hat seiner Mutter nicht gehorcht, sondern er hat gesagt, es geht dich nichts an. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich mache das dann, wenn Gott es mir sagt. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt gerade im Verhältnis zu den, in den Generationen miteinander als was ganz Wesentliches, dass wir lernen, Gottes Botschaften mehr Gewicht zu geben und diesen Botschaften mehr zu gehorchen als dem, was Eltern uns sagen, wenn wir erwachsen geworden sind. Also das zur Erklärung noch zu diesem Ehren, dass wir das nicht verwechseln mit Gehorchen. Auch Jesus hat seine Mutter geehrt. Da werde ich am Schluss noch mal kurz drauf kommen. Als er am Kreuz hing, hat er sich gekümmert um seine Mutter, damit sie eine Zukunft hat. Und jetzt möchte ich drei Punkte nennen, wie können wir denn jetzt zu einer geklärten Beziehung kommen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Erste, was ich nennen möchte, sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal dieses Bild, das ich vorhin schon mal gezeigt habe. Die eigene Vergangenheit, die meldet sich zu Wort, wenn wir selber wieder Kinder haben. Und eben auch das Ungeklärte meldet sich zu Wort. Gerade auch, wenn ich mich selber nicht verstehe, wenn ich manchmal unangemessen reagiere, dann sind es Zeichen dafür, dass was nicht geklärt ist in meiner Vergangenheit. Und es ist gut, wenn ich das dann nochmal anschaue und wenn ich das wahr sein lasse, was da war. Und das kann ja ganz unterschiedliches sein, was da war in meinem Leben. Da könnte man jetzt vieles aufzählen, ob das nur das Gefühl war, nicht gewollt gewesen zu sein oder wegen dir musst du heiraten oder eigentlich hättest du ein Junge sein sollen oder dieses Gefühl, immer an zweiter Stelle zu sein oder vielleicht auch dieses Gefühl, immer als Puffer zwischen den Eltern sein zu müssen, damit die sich nicht so streiten oder auch das Gefühl, nie Kind sein zu dürfen, weil man verantwortlich ist dafür, dass es den Eltern gut geht, dass man die falsche Stelle rutscht. Man nennt es dann Parentisierung, also Parents, Eltern, Parentes, die Eltern auf Lateinisch. Wenn ich sozusagen als Kind in eine Rolle gehoben werde, die eigentlich den Erwachsenen zusteht. Zum Beispiel der Vater ist Alkoholiker und die Mutter ist überfordert und dann versucht die Tochter, wie die Mutter dem Vater zu helfen, dass er nicht so viel trinkt und versucht dann die Stelle der Mutter einzunehmen oder die Verantwortung zu übernehmen, die der Vater nicht übernehmen kann, damit es der Familienbetrieb läuft. Das nennt man Parentisierung. Also das ist, dass ich nie Kind sein darf und immer Sachen machen muss, die eigentlich mir gar nicht zustehen. Das kann eine schwere Verlast von der Vergangenheit auf dem Herzen sein, dass ich da belastet bin mit den Erfahrungen. Oder auch, wenn die Eltern sich haben scheiden lassen. Ich spreche jetzt zu Ihnen als Kind, nicht als Erwachsene. Wenn ich als Kind diese Erfahrung mache, dass meine Eltern sich getrennt haben, dann ist meine Welt zerrissen. Denn ich komme von beiden her und ich möchte zu beiden eine gute Beziehung. Und wie gehe ich dann damit um, dass meine Welt auseinandergebrochen ist? Auch das kann eine tiefe Wunde sein. Oder wenn die Eltern süchtig waren. Oder wenn es sonst irgendwie finanzielle Lasten auf der Familie waren oder Scheitern, das verdrängt wurde oder mit dem die Eltern nicht umgehen konnten. Kann so vieles sein, was in der Vergangenheit belastet war. Und es ist wichtig, dass diese belastete Vergangenheit ans Licht kommt, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass ich dann auch Ja sage dazu, dass da Dinge waren, die nicht in Ordnung waren in meinem Leben. In so einem Prozess kann auch Wut hochkommen, kann auch wichtig sein, aber die Wut ist nie sozusagen die Lösung. Die Wut ist, wenn, dann ein Weg dahin, beziehungsweise ein Zeichen dafür, dass dahinter etwas nicht geklärt ist, dass dahinter möglicherweise ein Schmerz in meinem Leben ist, der noch nicht geheilt worden ist. Und deswegen kann die Wut ein Signal sein, aber das eigentliche Gefühl ist hinter der Wut. Und an dieses eigentliche Gefühl muss ich in dem Prozess mit der Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit hinkommen. Und dieses eigentliche Gefühl ist der Schmerz und dieser Schmerz darf betrauert und beklagt werden. Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte in Heilungsprozessen, dass ich trauern darf und dass ich klagen darf. Ich darf mit dem Schmerz, der in meinem Leben war oder ist, in die Gegenwart Gottes treten und es vor ihm betrauern und vor ihm beklagen. Ich muss es nicht unter der Decke halten, ich muss es nicht verstecken, sondern sagen, da ist was, was ganz schlimm war in meinem Leben. Da ist was, was noch heute wehtut. Oder da ist etwas, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Und ich habe sogar Angst, es überhaupt zu benennen. Aber dieser Prozess ist zur Heilung ganz wichtig, dass ich den Schmerz zulasse und dass ich darüber trauern und klagen darf. Und die Bibel ist voll von Einladungen, mit dieser Trauer und dieser Klage in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also da gibt es zum Beispiel diese Aufforderung von Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Letztes Jahr Jahreslosung gewesen. Da zeigt Gott uns, Die Erfahrung, die du vielleicht von deiner Mutter nie gehabt hast, die kannst du bei mir machen. Ich kann deine Negativerfahrungen, die du mit der Mutter oder mit dem Vater hattest, überschreiben. Ich kann dir neue Erfahrungen geben, die dir bisher möglicherweise gefehlt haben. Und ich kann dein verwundetes Herz ganz heil machen. Und er kann das wirklich. Wir dürfen mit unseren Wunden an seine Wunden. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist dafür gestorben und auferstanden. Auch für unsere Schuld, aber auch für die Wunden, die uns zugefügt worden sind von Menschen oder vom Schicksal oder von wem auch immer. Dafür ist Christus gestorben, damit unsere Wunden an seinen Wunden heil werden. Und das geht nur übers Trauern und das Klagen. Dass wir unser inneres verwundetes Kind auf seinen Schoß setzen dürfen und sagen, schau, was diesem Kind passiert ist. Schau, wie dieses Kind gelitten hat und heute noch leidet. Erbarm dich über diesem verletzten inneren Kind, das in mir drin ist. Und wenn wir das machen, dass wir trauern und weinen und schreien und auch wütend sind, in der Gegenwart Gottes werden wir merken, dass es dann heil wird. Trauern heilt. Das haben inzwischen sogar die Psychologen entdeckt, finde ich toll. Aber in der Bibel steht es schon ganz lang, dass das Trauern heilt. Und deswegen sind da so viele Klagelieder und Klagepsalmen und Klagegebete in der Bibel. Da dürfen wir uns mit einreihen und sagen, so darf ich klagend und weinend und wütend vor Gott stehen und es ihm hinhalten, damit er es heil macht. Und dann kann ich in der Gegenwart zur Versöhnung finden. Wenn ich Heilung erfahren habe und ich merke, dass Gott da meine Wunden heil macht, dann kommt die Vergebung oder die Versöhnung fast automatisch. Dann ist in mir so viel Sicherheit und so viel Stabilität eingekehrt, dass das, was mich vorher belastet hat, mich möglicherweise jetzt gar nicht mehr so sehr belastet. Und dann wächst auch der Wunsch in mir, zu vergeben oder sich auszusöhnen. Vergebung muss in mir geschehen. Viele denken, Vergebung kann ich doch nur, wenn der andere dahergekrochen kommt und sich bei mir inbrünstig, wenn er mich inbrünstig um Vergebung bittet. Aber wann passiert das? Und was ist, wenn derjenige oder diejenige, die mich verletzt hat, schon tot ist? Die kann sich auch nicht mehr bei mir entschuldigen. Vergebung muss in mir geschehen. Das ist ein Prozess, der mit mir und meinem Herzen zu tun hat. Es ist in seltenen Fällen auch mal möglich, das auszusprechen und es zu klären, aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass es heil wird und es ist auch nicht die Voraussetzung für Vergebung, dass ich ein klärendes Gespräch führe. Versöhnung und Vergebung geschieht dann, wenn ich mich auch verabschiede von meinen Idealvorstellungen, wenn ich mir darüber im Klaren bin, meine Mutter oder auch meine Eltern liebte mich auf die beste ihr mögliche Weise. Das ist ein Satz, der stimmt auf jeden Fall. Auch wenn das, was ich erlebt habe von dieser Liebe, vielleicht total bruchstückhaft war oder niemals das, was ich gebraucht hätte. Aber er stimmt dennoch. Meine Mutter hat versucht, das Beste draus zu machen. Mehr war nicht möglich. Und es kann sehr, sehr hilfreich sein, zur Vergebung und zur Versöhnung zu finden, wenn man mal die Perspektive wechselt. Und wenn man mal die eigene Mutter oder den eigenen Vater oder vielleicht auch die Großmutter oder den Großvater anschaut, wie ging es denn denen, als die ein Kind waren? Wie war denn das, als meine Mutter oder meine Großmutter 2 war oder 3 war? Was hat denn dieses kleine Kind möglicherweise erlebt? Und es kann sein, dass wir dann auch erschrecken über dem, was diesem Kind passiert ist. Und es kann sogar sehr hilfreich sein, dann mal in Gedanken so eine kleine Szene sich vorzustellen oder zu vollziehen und zu sagen, jetzt nehme ich meine Mutter oder Vater oder Großmutter oder Großvater oder wer auch immer. Nimm mal dieses 2-3-jährige Kind und nimm es mal auf den Arm und setz es mal auf den Schoß von Gott und sag, schau mal, was dem Kind passiert ist. Schau mal, wie die gelitten haben. Und dass man da sozusagen das nochmal nachvollzieht, wie schwer das für die war. Und die hatten es auch. Viele von unseren Eltern oder Großeltern hatten wirklich eine schwere Kindheit. Wir haben Krieg erlebt und haben Traumata erlebt und Flucht möglicherweise und Hunger erlebt und Zerstörung, Verluste und Trennungen und all solche Sachen. Wie ging es denn dem Kind? Ich muss Ihnen sagen, das kann ungeheuer hilfreich sein zu verstehen. Warum war die Mutter so? Warum war der Vater so? Vielleicht ist da was nie bearbeitet worden in ihrem Leben. Und viele haben es nicht bearbeitet, ihr Trauma. Und konnten deswegen gar nicht anders sein, wie sie waren. Und das kann helfen, sich auszusöhnen, zu sagen, die hätten es gerne anders gemacht, aber die konnten nicht. Und das vielleicht auch nochmal stellvertretend zu betrauen, aber dann auch bei ihnen zu lassen. Es ist ihr Thema, ihre Geschichte. Aber es muss nicht meine Geschichte mehr sein, sondern ich kann zur Versöhnung finden mit dem, was geworden ist. Aus deren Leben und dann auch aus meinem Leben. Und dann in der Zukunft auch neue Wege gehen. Wer sich so ausgesöhnt hat, der kann sich dann auch abgrenzen. Ah, da fehlt jetzt auch das Bild, das zeige ich Ihnen auch noch. Das heißt, ich bin ein bisschen jung noch, aber egal. Um es für so einen Auseinandersetzungsprozess, manchmal ist man ein bisschen älter, bis man das dann hinter sich hat. Aber wenn ich zur Auseinandersetzung, zur Versöhnung gefunden habe, dann brauche ich mich, und wenn ich heil geworden bin, dann brauche ich mich nicht mehr entschuldigen für das, was ich tue, mit den Fehlern meiner Eltern. Und ich brauche auch nicht mehr mich dauernd selber bedauern, was mir alles passiert ist. Sondern ich habe es beklagt bei Gott. Ich habe eine Adresse gefunden, wo ich mit dem Schmerz hin kann. Und ich brauche auch nicht in Bitterkeit und Trotz durchs Leben gehen oder in einer permanenten Auseinandersetzung mit Autoritätspersonen, die mich dauernd hier stören und ärgern und nerven und so. Ja? Und ich brauche auch keine Schuldgefühle haben, wenn ich Nein sage, mich abgrenze. Das kann natürlich auf Widerstand stoßen am Anfang, das ist klar. Dass die Mutter dann sagt, wieso, es hat doch bisher immer gut funktioniert, was ist mit dir plötzlich los? Ja. Aber das macht nichts. Das kann die Mutter auch sehr wohl lernen und das kann auch die Beziehung in guter Weise nochmal klären. Dass ich sage, nein, das ist jetzt deine Meinung oder das ist zwar deine Erwartung, aber ich erfülle die jetzt nicht, ich sehe das jetzt anders und ich will das jetzt auch so nicht tun. Und das, so wie dieses Beispiel mit dieser Frau Schäfer da, mit ihrer Tochter und Enkelin, dass man ganz klar sagt, nein zu Einmischungen. Auch für eine Ehe wichtig, dass man Nein sagt zu elterlichen oder schwiegerelterlichen Einmischungen und sagt, Entschuldigung, das ist unsere Entscheidung, unser Thema, unsere Wohnung, unsere Kinder, unsere Planung, nicht eure. Wir entscheiden das so. Und dass man dann auch da ganz klar eine Grenze setzt. Das heißt dann auch, dass ich diese Verletzungen, die mir zugefügt worden sind, dass ich von denen weiß, dass ich die aber neu in mein eigenes Leben integriere und sagen kann, so ist es geworden, das ist Teil meiner Geschichte, das gehört zu meinem Leben dazu, aber es muss jetzt meine Gegenwart nicht mehr negativ überschatten oder nicht mehr belasten. Und dass wir dann auch in guter Weise ehren können und auch lieben können. Das hat miteinander zu tun, dieses Ehren können und lieben können. Und jetzt möchte ich nochmal hinweisen auf diese Szene, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, diese Szene am Kreuz. Jesus hängt da am Kreuz und die Kreuzigung, das war ja so eine schreckliche Todesart, dass sie ja für römische Bürger damals verboten war. Es war eine ganz, ganz schlimme, quälerische Art zu sterben. Man hat ja die Menschen so ans Kreuz genagelt. Wenn sie das mal nur 2 Minuten machen, halten sie sich fast nicht mehr aus, weil es so weh tut. Und das ging ja über Stunden. Und das bedeutet dann auch, dass die ganze Brust voll war mit Blut. Der ganze Blut lief in den Brustkorb und man konnte dann nicht mehr richtig atmen. Das merkt man auch in dem, dass Jesus nicht mehr zu verstehen war, als er am Kreuz gesprochen hat an manchen Passagen, weil die Stimme dann fast nicht mehr Kraft hat. Und in dieser Situation steht seine Mutter und der Jünger Johannes unterm Kreuz. Und Jesus kümmert sich um beide. Und ich finde das tief beeindruckend, dass er in einer solchen schrecklichen Situation, wo er wahnsinnige Schmerzen hatte und Todesqualen und Erstickungsängste alles hatte, dass er da sich kümmert um die Mutter. Sagt zu dem Johannes, das ist deine Mutter, und zu der Maria sagt, das ist dein Sohn, kümmert ihr euch umeinander. Er verbindet diese beiden Menschen für die Zukunft miteinander. Das ist für mich so ein Beispiel, wenn Jesus da am Kreuz so eine Kraft zum Lieben hat, dann ist da auch für uns Menschen die Kraftquelle zum Lieben, an der wir uns anschließen können. Wenn uns die Kraft zum Lieben ausgeht, weil manches uns stört oder ärgert oder weil wir nicht weiter wissen oder weil wir ratlos sind oder weil Erinnerungen hochkommen, dann können wir unser leer gewordenes Herz anschließen an dieser Kraftquelle. Ich habe hier noch eine kleine Grafik dazu. Sie sehen hier jemanden, der Liebe austeilen möchte. Und dann irgendwann geht dieser Liebestank aber aus, ist erschöpft. Aber dann entdeckt sie, da gibt es eine Quelle, an der kann ich mein Herz anschließen und wieder aufhören lassen. Das ist genau das, was die Bibel mit Lieben meint. Es ist eine externe Quelle, an der wir unser leer gewordenes oder unfähiges Herz anschließen können und auffüllen lassen können, damit wir die Liebe bekommen, die wir brauchen. Für die Eltern oder für die Kinder oder auch für andere Menschen, mit denen wir durchs Leben gehen. Liebe hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute jetzt gleich gern haben muss, sondern dass ich Kraft habe, sie in diesen Liebesstrom Gottes hineinzustellen. Das ist was ganz anderes. Das ist eine externe Quelle, wo ich holen kann, was ich brauche. Und diese Einladung haben wir für alle Beziehungen, in denen wir stehen. Und ich möchte Ihnen einfach von Herzen wünschen, dass Sie so zu einer versöhnten, geklärten, gut abgelösten Beziehung finden, sowohl zu Eltern als auch zu Kindern. Und dass Sie damit dann auch anders und sicher durchs Leben gehen können und im Frieden auch Ihre Beziehungen gestalten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören jetzt noch mal ein Musikstück von Diabelli, Alla Turca. In der Zeit können Sie es einfach noch mal ein bisschen nachklingen lassen. Und ich werde dann anschließend noch kurz was zu Büchern sagen. Und dann kommen noch so ein paar andere Ansagen.